Herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Mittwoch, der 11. Februar, 19.47 Uhr und bei mir in der Altstadt sitzt heute unser Fastnachts-Azubi Florian Schlecht. Azubi wird übrigens mit AZ geschrieben an der Stelle. Schlechti, wie ist es mal mit, ich sag mal, Gugge und Garde-Musik einzulaufen?
Ja, wunderbar. Ich finde es eine Frechheit, mich Azubi zu nennen, ja. Du erinnerst dich nicht ans vergangene Jahr zurück, wie ich gerade feststelle, als besagter Panzerknacker Florian Schlecht auf dem Mainz 05-Wagen war, der damals auf dem Champions-League-Platz mit Hymne durch die Stadt gefahren ist, ja, und ich mit einer blauen Mütze, die ich allerdings rückwärts getragen habe, weil ich es natürlich für cooler empfunden habe mit Anfang 40, einige Interviews geführt habe, jetzt aber in die Schwierigkeit wieder gekommen bin, eine gute Woche vor den großen Feierlichkeiten, da sind wir dann doch wieder dabei, dass die Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, wieder bei Amazon geguckt habe, was für ein scheiß billiges Kostüm bestelle ich mir dieses Jahr und das ist wirklich grausig.
Das wäre meine Frage gewesen, was ist dein Kostüm? Hast du einen Kostümfundus, aus dem du dich auch bedienen kannst?
Jetzt muss ich hier wirklich auf die lokalen Einzelhändler verweisen. Bestellt das Ding einfach nicht irgendwie online, ja? Also diese Kostüme, die sind so ranzig schlecht einfach vom Stoff her. Ich habe jetzt heute so eine Assi-Perücke mit Schnurrbart und Brille und Goldkettchen bestellt. Ja, also wenn das alles pünktlich ankommt, dann wird man mich am Montag wahrscheinlich in diesem Outfit sehen.
Was ist denn das dann?
Ich nenne mich dann einfach entweder Disco-Proll, was natürlich irgendwie auch Quatsch ist. Du hast ja letztes Jahr schon gesagt, der Panzerknacker passte nicht zu mir. Und Disco war tatsächlich auch nie so mein Ding. Also auch das passt dieses Jahr nicht so richtig. Ja,
ja, man darf ja sein, was man möchte, muss man sagen. Man kann ja auch mal ein Vorbild sein oder ein alter Ego oder wie auch immer.
Ja, ich glaube, das ist genau diese Idee dahinter. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob es alles pünktlich ankommt. Da muss ich mir noch irgendwie so ein, was weiß ich, 70er-Jahre-Hemd irgendwo kaufen in der Innenstadt. Und dann werde ich wahrscheinlich so ein bisschen prollig gehen und gucken, ob ich dann wieder auf den Mainz 05-Wagen komme oder ob mir da ein Betretungsverbot erteilt wird.
Also ich bin dieses Jahr, also erstmal, ich habe ein Kostümfundus, aus dem ich mich bedienen kann. Und zum Beispiel super gerne nehme ich Ted Lasso, weil Schnorris ist Eda und...
Ja. Ich wollte es mir eigentlich auch ausleihen von dir.
Wenn du möchtest, gerne, ist alles da. Ist gerade in der Wäsche. Ich habe es nämlich am Samstag in Köln getragen. Oh. Ist noch ein bisschen verschwitzt, würde ich sagen. Ich habe mir aber die gute Qualität von Jacko damals gegönnt. Genauso wie Flitz und Bene. Es war ja ein Gruppenkostüm. Das heißt, viele Kostüme in meinem Kostümfundus sind Gruppenkostüme, die man aber auch einzeln tragen kann. Also zum Beispiel das Kostüm Kalte Ente, das dann variabel ausgebaut werden kann für Laufente, Zuchente etc. pp. Sowas halt, ne? Und dieses Jahr ganz neu dazugekommen, das vielleicht aufwendigste Kostüm, das ich jemals hatte, Bill Kaulitz. Ich fand das einfach mal, also ich habe gestern eine Fastnachtssitzung moderiert mit einem Freund zusammen und wir haben uns so ein bisschen an die Landtagswahl rangewagt und haben dann als Bill und Tom Kaulitz Wetten, dass quasi die Wahlabendshow moderiert. War sehr, sehr witzig, aber es war sehr, sehr aufwendig.
Ja, ich habe die weißen Stiefel eben draußen bei dir stehen sehen.
Lackstiefel, weiße, hochhackige Lackstiefel.
Ja, wunderschön. Also ich finde, du kannst auch im Alltag damit jetzt jederzeit rumlaufen. Ja.
Das Witzige ist, wenn ich den Schnorris dran behalten habe und die Perücke nicht aufgesetzt habe, dann war ich 1:1 einfach Harry Styles. Das ist dann so der nächste Trick. Ich habe noch so ein Kostüm, das ich Goethe nenne. Dann habe ich einfach einen Hut auf. Und wenn ich den Hut wegnehme, bin ich Schiller. Und wenn ich eine weiße Perücke aufsetze, dann bin ich Ludwig van Beethoven. Also du musst halt so, weißt du, das ist so der Kniff bei Kostümen. Und das Wichtigste ist, sie müssen auch immer für die Straßenfasnacht tauglich sein.
Ja, mir fehlt leider die Kreativität dabei. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich finde aber, dass ich jetzt Azubi bin, ist für mich auf jeden Fall ein Riesenfortschritt. Meine Mutter erzählt mir immer wieder die Geschichte, wie ich als Vierjähriger in den Kindergarten als gestiefelter Kater gehen sollte.
Oh, das wäre ein tolles Kostüm. Ja. Felicitas hat ja Findus und dann gehe ich manchmal als Patterson. Und dann könntet ihr aber als Katzenduo gehen.
Ja, ich wurde damals dann auch zurecht geschminkt, das ganze Gesicht. Ja, und ich habe so jämmerlich geweint als Kind, dass meine Mutter gesagt hat, okay, ich schmink nicht nochmal nach, du bleibst jetzt zu Hause. Und bei künftigen Kindergartenfasnachten bin ich dann auch einfach gar nicht mehr in den Kindergarten geschickt worden, tatsächlich. Also irgendwie scheint da so ein Kindheitstrauma in mir gesteckt zu haben, lange Zeit.
Oh Gott.
Ich komme jetzt aber so langsam, also ich finde mit der Assi-Perücke da bin, und Panzerknacker bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Mhm.
Und ich will mich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln, bis ich irgendwann in deine Stiefel passe als Bill Kaulitz. Und dann werden das moderiere, wenn die wahrscheinlich in dem Alter sind, dass sie wie Thomas Gottschalk eigentlich längst zum Hof gejagt.
Du warst allerdings nicht als Fastnachts-Azubi, ich muss sagen, du hast eigentlich geschwänzt beim Fastnachtssingen und du warst damit auch nicht beim Spiel der Damen gegen Victoria Berlin. Florian, ich war enttäuscht.
Ich habe mich tatsächlich mit unserem Weltenbummler getroffen an dem Tag, ihn nach vielen, vielen Monaten das erste Mal wieder gesehen, Dominik Theiss, ja, der gefühlt in jedem Land war.
Der Robinson Crusoe gespielt hat.
Sozusagen, nur dass er auf der Insel dann am Ende nicht hängen geblieben ist.
Es war aber knapp, habe ich gehört.
Ja, also ich hatte erst vor zu kommen und dann haben wir auf einmal da, ich glaube, fast 3 Stunden gesessen und waren dann noch irgendwie so gefühlt 2 Stunden spazieren. Das ist dann halt wirklich so, wenn man so einen lang gesehenen Freund irgendwie mal wieder trifft nach ein paar Monaten.
Ja.
Da hatten wir wirklich die Zeit verloren. Ich habe dann aber große Hoffnungen jetzt in euch gesetzt, dass ihr hoffentlich ein bisschen was erzählen könnt von der Veranstaltung.
Ja, aber es war sehr knapp bei uns. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir waren am Samstag in Köln und waren da feiern, Karten schon seit Ewigkeiten gekauft. Sweet Fastelovend, das ist dann ein Fastnachtskonzert, richtig. Das hat richtig Bock gemacht. Kleiner Club, muss man sich eigentlich vorstellen, wie das schon schön, nur ein bisschen größer. Total geile Stimmung und ja, waren dann doch bis 4:30 unterwegs und ich habe mir dann noch nachts so übel den Nacken verzogen. Wir mussten am nächsten Tag dann pünktlich los, damit wir 14 Uhr war Anstoß zum Spiel schon da sein konnten und ich habe es nicht hinbekommen. Also ich hatte jetzt keinen übermäßigen Kater oder so, sondern ich hatte so Kopfschmerzen, weil ich mir den Nacken verzogen hatte, dass dann als unser Freund Benny mit der 800er Ibuprofenpackung kam, ich kurz den Himmel gesehen habe und dann habe ich noch einen Moment gebraucht mit ein bisschen Frühstück, bis ich überhaupt wieder mich fahrtüchtig gefühlt habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ging das aber und dann sind wir nach Mainz gefahren. Aber wir sind auch erst tatsächlich erst zur Halbzeit gekommen, weil der Zeitplan war dann doch etwas zu eng getaktet. Und wir waren aber schon noch beide, also Felicitas und ich, etwas zerstört, würde ich sagen. Also es war halt eine lange Nacht, dann noch eine lange Autofahrt hinten drauf und ich hatte immer noch die Schmerztablette, die setzt sich auch immer so ein bisschen schachmatt, ne? Und die hört ja irgendwann auch auf zu wirken. Also ich hatte auch so einen leicht steifen Hals. Und dann sitzt du da in diesem kühlen Bruchweg, guckst dir dieses umkämpfte 0-0 an und denkst so, fuck. Und so, und jetzt ist noch das Fastnachtssingen. Und da hatte ich mich aber ehrlicherweise total drauf gefreut. Und vielleicht so ein kleiner Einblick. Wir hatten etwas früher davon schon mitbekommen, dass die Fanabteilung und die AG-Identifikation das planen und dann gab es irgendwann auch mal ganz lose die Frage so, Jan, vielleicht moderieren oder auch nicht oder wie sieht's aus, würdet ihr das als Hinterhofsänger auch anschieben und ich gesagt, ja, ob Moderation oder nicht, ich bin eh vorher in Köln, also weiß ich nicht, ob das so passt, aber unabhängig davon, natürlich schieben wir das an, weil Fasnacht singen, ganz ehrlich, es ist eine geile Tradition und wo, wenn nicht in Mainz, kannst du sowas machen und es ist total identitätsstiftend. Ich fand es eine richtig geile Aktion, die da von den Fans in diesem nahen Vereinsumfeld etabliert wurde und dachte mir, okay, wenn sich da eine Tradition etablieren kann, boah, das wäre eine schöne Kiste, schieben wir auf jeden Fall an. Und dann war so, ja, aber wir wollen auf jeden Fall den Witz haben, weil die Hofsänger sind dabei, was natürlich toll ist, dass die Hinterhofsänger sich von den Hofsängern ein Lied wünschen. So, ja, alles klar. Und da war irgendwie, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, habe nur mit einem halben Ohr zugehört. Ich hatte noch so im Kopf, die Hofsänger, die sind mehr so inkognito in, ja, in der Tribüne drin und trällern dann mit. Und dementsprechend dachte ich mir so, ja, ich rufe dann irgendwie von der Tribüne irgendwas runter und dann passt das so schön, herrlich, das war es dann auch. Und dann kam ich da an und dann winkte mich der Christian Bernhard auf einmal hektisch ran in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, der hatte schon in der ersten Halbzeit geguckt, wo ich sitze. Schlechte Karten gab mich zu finden in dem Kontext. Und dann sagte er so, ja, pass auf hier, das ist die Setlist, die die Hofsänger singen. Und hier an der Stelle hole ich dich dann auf den Rasen. Da war ich so, stopp mal kurz. Wieso auf den Rasen? Also für mich fand das noch alles in meinem Kopf auf der Tribüne statt. ja, also da wünsche dir ein Lied von den Hofsängern, so und so und so und so. Ich so, okay, aber ich wünsche mir nur das Lied. Dann so, ja, auf jeden Fall wünsche ich mir nur das Lied. Ich so, okay, alles klar, hab den Ablauf mitbekommen. Genau in dem Moment habe ich aber vielleicht auch nicht so 100% zugehört, weil Mainz 05 einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat.
Ja, und dann kenne ich Jan, voller Fokus, Elfmeter!
Ja, vielleicht habe ich dann auch nicht zu Ende zugehört. Entschuldigung, Christian. Und habe mich dann wieder hingesetzt und habe gesagt, Flitz, wir gehen nachher ein bisschen weiter runter und setzen uns an den Rand, damit ich schnell runter kann, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da unten. Auf einmal winkt Daniel Meuren ganz hektisch und sagt so, ihr muss runter, du musst runter, du musst runter. Ich so, ja gut, ist ja keine Hektik, ich gehe ja schon runter. Felicitas, du auch. Und Felicitas, die mit nichts mehr gerechnet hat, also was, wieso muss ich jetzt runter?
Ja.
Sie in dem Kontext dann verkleidet als Ted Lasso, hatte sich noch so ganz easy den Schnorris angemalt, ja. War jetzt aber nicht darauf vorbereitet, den vor einer großen Menschenmenge zu präsentieren. Und dann gehen wir runter, es lief noch das eine Lied und ich in meinem Kopf, weil Reden ist halt eine Obsession von mir, mir schon ein paar Szenarien rausgelegt, so boah, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn ich da jetzt hingehe, mit welcher Berechtigung stehe ich jetzt gerade hier unten irgendwie für den Gag ganz nett, aber ich gehöre jetzt eigentlich nicht so ganz hier unten auf den Rasen, sag ich mir, weißt du was, Heidi war bei uns in der Live-Sendung, ich schnapp mir die Heidi und lass sie sich quasi das Lied wünschen. Stell mich zu Heidi, wir sagen hallo, alles wunderbar. Christian Bernhard hat in dem Moment die gleiche Idee und sagt, ich hole euch drei gleich zusammen auf den Rasen. Und dann ist Christian ja ein guter Moderator, der das Ganze weiterdenkt. Und wir stehen da, gehen zusammen auf den Rasen. Situation schon ungewohnt, ehrlicherweise. Ich meine, da waren über 800 Leute, die gut aufgeheizt da waren auf der Tribüne. Und du stehst da unten auf dem Rasen. Also erstens als 05-Fan mal auf dem Bruchwegrasen stehen. Geile Erfahrung, ehrlicherweise. Ja, ja, das schlägt das Herz schon höher.
Ja.
Zweitens dann aber auch noch so in einer gewissen Art und Weise mit angekündigt zu werden. Da schlägt das Herz noch mal höher. Mit Heidi, unserer Kapitänin, da zusammen zu stehen, das ist jetzt hoch drei. Und dann hat Christian Bernhard angefangen, uns zu interviewen. Und das war so der Punkt hoch vier, wo ich mir dachte so, okay, das ist jetzt viel zu viel für mich jetzt gerade hier.
Ja.
Und es war einfach, ich glaube auch Heidi hatte null damit gerechnet. Und wir hatten schon gesagt so, wir machen das ganz schnell. Wir wollen beide nicht viel sagen, moderieren das ab. Keine Chance. Und dann standst du da halt und Christian ein paar Fragen gestellt. Und dann wollte er auch Felicitas eine Frage stellen. Und Felicitas hatte die Nacht noch nicht so gut verkraftet und war mit der Gesamtsituation einfach überfordert. Und war so, nein, auf keinen Fall. Ich sag nichts, ich bin nur zum Singen hier. Das solltest du vielleicht so nicht sagen, wenn du vor den Hofsängern stehst. Weil in dem Moment kam von denen, Felicitas, komm zu uns, komm singen, komm zu uns. Felicitas in dem Moment dann endgültig überfordert. Hochroten Kopf und hat dann natürlich einen Ehemann, der für Schalk zu haben ist und der sie dann in die Hofsänger geschoben hat.
Er ist ein herzensguter Mensch.
Ein herzensguter Mensch, dieser Mann, ja. Ich mag den auch sehr, sehr sympathisch.
Ja, hab schon von ihm gehört.
Ja, redet auch nicht so viel, ist eher zurückhaltender Natur. Und ich bin dann mit Heidi zusammen runtergegangen. Und auf einmal konntest du dann sehen, wie sich aus dieser Hofsänger-Schar, die es da so aufdrapiert hatte, hinten eine Person löste und im Bogen zurücklief.
Lass mich raten, Ted Lasso.
Ted Lasso, genau. Mit lichtem Schnurrbart.
Ja.
Und dann stand sie mit hochrotem Kopf neben uns. Ich so, was machst du hier? Und sie guckt mich an und sagt, die haben einfach angefangen zu singen. Ich so, womit hast du gerechnet, wenn du in den Mainzer Hofsängern stehst? Du hast die Chance verpasst, als Frau quasi als halbes Mitglied, wenn du schon Hinterhofsänger heißt, ne, da mitzusingen und das zu, quasi zu deren 100-jährigen Bestehen. Mann, Felicitas, das wäre historisch gewesen. Ja. Ne? Und dann sagt sie, da kannst du ja im Podcast erzählen, wir hätten es so gemacht.
Ja, aber jetzt ist sie ja nicht da.
Jetzt ist sie nicht
also da. Erzählen wir natürlich die ganze Geschichte in der puren Wahrheit.
In der puren Wahrheit. Ne? Also ich war ein unaufmerksamer Ehemann, ein schlechter Verbündeter für den Plan bei der Fanabteilung und habe dann noch meine Frau in die Scheiße geritten.
Ja.
Also ich würde sagen, drei Strikes für mich. Ich hatte einen guten Tag.
Übliches Wochenende, würde ich einfach
nettes
sagen.
Nettes Wochenende,
ja.
Und auf jeden Fall einen riesigen Haken auf meiner Bucketliste gesetzt bei einer Sache, von der ich gar nicht wusste, dass sie auf meiner Bucketlist ist. Nämlich mal im Bruchweg auf dem Rasen stehen und auch angesagt zu werden. das war doch etwas zu viel für mich. Also, also tatsächlich muss ich dann auch ehrlich zugeben, man vergisst manchmal sein eigenes Fantum und wie viel es einem bedeutet. Und in dem Moment, alter Herzrasen und Sprung ins kalte Wasser. Und dann bist du, ich war zu dem Zeitpunkt dann als Findus und Patterson, als Patterson verkleidet, so klein mit Hut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
War eine geile Erfahrung. Also danke an der Stelle auch nochmal an Christian, dass er den Spaß da so mitgemacht hat. Geile Erfahrung.
Sehr cool. Und Stimmung?
Mega. Also das muss man einfach sagen. Ich finde ja sowieso diese kleine, feine Szene, die sie da haben bei den Frauen, die schon den Support während den Spielen machen, das ist schon geil. Die sind total aktiv. Das macht Laune. Auch Liedgut, das teilweise vergessen wird, so bei den Herren wird da wieder reaktiviert. Lieder, wo du dir denkst, so, boah, wann habe ich das letzte Mal gehört? Aber macht Bock zu singen, mache ich nochmal mit. Das findest du da wieder. Und man muss sich halt klar machen, da sie im Bruchweg spielen, dürfen die auf einmal keine Trommeln mehr nehmen, weil es Beschwerden gab von Anwohnern. Aber es gibt die Möglichkeit, dass man eine Ausnahmegenehmigung dafür beantragt. Mainz 05 macht das, aber irgendwie mit großer Vorliebe auch für Gästefans, gerade bei der U23, weniger irgendwie für die eigenen Leute. Gibt eine ganz tolle Kolumne vom Nils dazu, liest sie euch mal durch. Und ich dachte mir, na gut, aber wenigstens bei einem Fastnachtsspiel kannst du doch mal diese Ausnahmegenehmigung erwirken. Und dann stehen die Mainzer Hofsänger da unten mit einem, war ja dann richtig laut. Und ich dachte mir, okay, und du willst mir jetzt erklären, die Trommel wäre weniger schlimm gewesen, oder was?
Das ist so unglaublich, diese Geschichte mit der Trommel und dieser Ausnahmegenehmigung.
Plus Megafon, ne? Also Megafon ist auch tabu.
Ja, ich hatte das damals in der Live-Show, hatten die mir das erzählt, die Fans. Ich bin völlig ungläubig. Ich wäre vom Stuhl gefallen, wenn ich nicht gestanden hätte.
Ja.
Wollte dazu auch immer mal eine Geschichte machen, weil ich finde, das ist wirklich so eine Art von für ein Bürokratiemonster, dass du da eigentlich mit dir trägst. Bis heute ist es ja dann tatsächlich auch so, dass damals bei der Youth League diesen erfolgreichen Spiel, man hätte ja die Süd gerne freigegeben, ja, aber 18 Uhr, das ist dann halt so mit den Anwohnern dort nicht zu machen, ja. Ich war übrigens früher selbst Anwohner dort, einige Jahre lang, und hätte mir sowas als Anwohner total gewünscht, irgendwie solche Atmosphäre einfach so in das Wohnzimmer gespült zu bekommen. Aber ja, manche Leute sehen das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, vielleicht dann auch mal in deren Verteidigung, also du hast ja dann eine gewisse Frequenz, ne? U23, Damen, also da ist ja dann schon irgendwie immer ein bisschen Radau und vielleicht hast du auch generell Training, da wird auch mal viel geschrien, du hast so einen Grundpegel irgendwie da. Vielleicht kannst du das auch irgendwo verstehen, aber dann würde ich sagen, dosierte Ausnahmen müssen schon möglich sein. Und ganz ehrlich, der Bruchweg steht da nicht seit gestern. Also wenn ihr jetzt da hingezogen seid, tut mir furchtbar leid, euch darüber informieren zu müssen. Da ist Stimmung. Ja. Und ähnliches Thema gab es ja damals in Freiburg mit dem neu gebauten Stadion, wo da nicht mal klar war, ob du abends, nachts, wie auch immer, europäische Spiele dort ausrichten kannst, wegen der Anwohner. Mhm. Gut, das war immerhin eine neu gebaute Arena, aber ich denke mir immer wieder, Leute, das ist Teil von kulturellem Leben, das ist Teil von Zusammenkommen und gerade beim Bruchweg ist es ja jetzt nicht irgendwie Assi-Volk trifft Assi-Volk und dann ist da Randale drumherum, sondern das ist ja wirklich sehr dosiert. Also zumindest hier mal für einzelne Spieltage und dann gerade auch vielleicht mal mit Blick auf die eigenen Fans, wäre eine Ausnahmegenehmigung für mich schon vorstellbar.
Ja, und wenn man überlegt, was für ein Kiez-Charakter es ja früher so hatte, in den richtig heißen Zeiten, als da die erste Mannschaft noch gespielt hat, ja, also ich glaube, das wünschen sich ja auch viele zurück, aber klar, das ist dann in der heutigen Zeit einfach ja gar nicht mehr vorstellbar und machbar. Leider.
Leider, diese schönen Stadien mitten in den Innenstädten und so.
Ja.
England-mäßige, ich wünsche mir nicht vieles aus England zurück, aber dieses, oder ich wünsche mich eher gesagt nicht dahin, weil das ist einfach die Endstufe des Kapitalismus im Fußball, aber diese Stadien in der Stadt, das alte Arsenal-Stadion, oh, schön, das war ja noch eine richtig alte Hausfassade. Mein Heimatverein, der WSV, hat ja so eine wunderschöne alte Villen, ist ja, was ist das, Jugendstil, wie auch immer. Das sieht fantastisch aus und das macht was mit dir. Es bringt direkt etwas Verbundenheit mit rein.
Ja, es macht einfach Stimmung halt. Und wenn du dann von der Stadt irgendwie aus den Kneipen direkt irgendwie in Richtung Stadion, einen großen Block gehst, das ist dann schon was ganz Besonderes. Aber davon gibt es ja leider in Deutschland auch nicht mehr allzu viele.
Nee.
Ja, so Bochum oder sowas fällt mir ein. Dann vielleicht noch ein Verein in Rheinland-Pfalz, den ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte.
Ist aber auch irgendwo auf dem Berg, habe ich gehört.
Eintracht Trier. Eintracht Trier muss es sein.
Koblenz, irgendwo da hinten die Ecke war das.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt am Freitag wird gespielt. Freitagabendspiele liegen ja bekanntlich Mainz 05, aber diesmal stehen wir quasi alle vor einer unlösbaren Aufgabe. Gucken wir denn jetzt Mainz bleibt Mainz oder Mainz 05 auswärts bei Borussia Dortmund? Und ich bin ja ganz ehrlich, ich bin Fastnachts- und Karneval-affin. Ich würde allerdings Fußball gucken und dann nach dem amerikanischen NFL-Modell mir eine Halbzeitshow bei Mainz bleibt Mainz gönnen. Ja oder nicht? Oder wie würdest du es lösen?
Ich bin ja im Stadion, also für mich stellt sich diese Frage nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch streamen, ja. Tatsächlich. Ja.
Aber wieso? Du kannst auch dann in der Halbzeit Mainz bleibt Mainz aufs Handy? Perfekt.
Ja, das ist mit Sicherheit eine Idee. Ja.
Oder man fragt den BVB, ob die in der Halbzeit auf den Leinwänden in Dortmund Mainz bleibt Mainz zeigen würden.
Ja, oder direkt im Stadion eine Live-Choreo-Show.
Das meine ich.
Warum dann tatsächlich, ja?
Wie sähe denn so eine reu-hessische Halbzeitshow eigentlich aus? Ich denke jetzt gerade so Bad Bunny, jetzt gerade eine riesen
Bettfleischwurst, hätte ich gesagt. Ich glaube, so ein Typ, ich weiß nicht, ob es ein Rapper ist, aber auf jeden Fall muss der Sänger in so einem richtig geilen Fleischwurstkostüm stecken.
Er muss ganz hart reu-hessisch babble.
Ja.
Und es muss so leicht vernuschelt sein. Das ist auf jeden Fall Pflicht.
So eine grüne Wiese kann er nicht gehen, denn am Rhein ist ja nur Asphalt. Ja.
Das ist auf jeden Fall klar, du brauchst ein tristes Rheinufer. Ja. Ich fände aber gut, wenn dann zum Beispiel Doppelbock reitet hinter einem Schnellboot auf einer riesigen Fleischwurst über den Rhein. Weißt du, wie diese Speed-Bananas? Mhm. Das fände ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich kann mir auch vorstellen, Magic Bonheimer salzt sich von einer Nachbildung der Bonifatius-Türme ab, so angelehnt an Lady Gaga.
Ja, wunderbar, das war eine tolle Show damals.
Ja. Oder alternativ fände ich auch noch gut, wenn Oliver Mager durch ein Spiegelkabinett aus Mensa-Stange durchgeht.
Ja, ich finde, das hat alles Potenzial. Und vielleicht ist das die Weiterentwicklung des Fastnachtssingens, dass man es auch noch mit einer richtig starken Halbzeitshow das nächste Mal verbindet.
Das ist ja dann fast schon eher wieder ESC oder MSC in dem Fall, weil Mainzer Song Contest. Und dann trifft meine Gedanken jetzt gerade wieder an Polen ab, mit dem Butterstampfen und dann siehst du hier reu-hessische oder Mensa-Mütter rühren sexy Spundekäse an.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall 2027 Bad Fleischwurst, ja. Finde, das hat Potenzial.
Ja.
Und ich bin übrigens auch gespannt, was für ein Kostüm Urs Fischer tragen wird. Da sollen wir gerade nochmal kurz diskutieren, was sind so Paradekostüme für Urs Fischer, der ja Fastnachtsmuffel ist. Ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nah, wenn man das sagt.
Nee, also ich fände so ein Schlafanzugkostüm zum Beispiel geil, mit so einer großen Schlafmütze einfach. Das fände ich irgendwie sehr, sehr cool. Andererseits kann ich mir auch einfach so Captain Blaubeer zum Beispiel sehr, sehr gut bei ihm vorstellen. Dieses eher gesetzte, ruhige, ne, ich erzähle euch mal was. Das finde ich passt auch sehr, sehr gut.
Ja, dieses väterliche auch. So Albus Dumbledore-mäßig habe ich auch überlegt. Ja, mit so einem langen weißen Bart.
Ja, aber der ist ja groß und schlank. Also so rein.
Ja, stimmt.
Von der Physis her.
Stimmt.
Ne?
Ja. Muss ich nochmal nachdenken.
Ich frage mich dann auch, was wäre so als Gruppenkostüm möglich, wenn er als Captain Blaubeer geht? Wer geht dann als Heimblöd beispielsweise? So diese Fragen stellen sich
wer
mir direkt.
Wer will als Heimblöd gehen, ist vielleicht auch die Frage.
Also ich glaube, ja, oder er geht als Angler. Das fände ich auch sehr, sehr witzig. Als Fischer quasi.
Das wäre authentisch.
Ja.
Ich glaube, damit haben wir es, oder?
Und dann geht er auf Punkte fangen.
Ja, genau.
Ne? Und dann würde ich sagen, ihr geht jetzt mal auf Getränkejagd und wir werfen einen kurzen Thementrenner ein, indem wir das Thema, das wir heute ein bisschen diskutieren, weil wir reden natürlich nicht nur über das Spiel gegen Augsburg, weil ehrlicherweise, das ist jetzt schon ein bisschen hinterm Flug und ihr seid alle top informiert natürlich. Wir reden über einen etwas größeren Themenkomplex und den teasern wir jetzt schon im Thementrenner an. Also, bis gleich.
Ein 30-Jährigen, der 200 Bundesligaspiele hat, kann mal ein Training vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Ein junger Spieler mit 20 kann das nicht. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen.
Schlechte, jetzt sitzen wir zwei alte Hasen hier. Aber man muss ja auch mal selbstkritisch festhalten, von Saison zu Saison steigt der Altersdurchschnitt bei den Hinterhofsängern. Und der wurde jetzt nicht nur von dir und Domi in die Höhe gezogen. Aber das Thema Alter bei Mainz 05 im Kader war schon ein Thema, vor allen Dingen anlässlich des Spiels gegen Augsburg.
Ja, absolut. War jetzt ja tatsächlich Bundesliga-Rekord für Mainz 05. 30,9 Jahre, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. So der.
Man wird mit dem Alter ein bisschen vergesslich.
Das stimmt. Der Schnitt der Startelf. Für mich ist das ja immer noch blutjung, muss ich traurigerweise feststellen. Ja, also gefühlt könnte jeder von dem mein Sohn sein. Okay, das ist übertrieben.
Ja,
das ist
ein bisschen übertrieben. Ja.
Aber
der die Mannschaft ist auch schon recht alt, wie wir gerade festgestellt haben, Florian. Und so alt bist du noch nicht.
Das stimmt. Waren ja auch, ich glaube, 6 Spieler dann über 30 dann tatsächlich. Und der Altersrekord von Mainz 05 aus der Saison 2013-14, Thomas Tuchel gegen Eintracht Braunschweig, der wurde geknackt. Und wenn man jetzt transfermarkt.de, ich sehe das Portal natürlich immer ein bisschen kritisch, ja, aber wenn man da den Statistiken glauben kann, bei denen ich mir nie so ganz sicher bin, ob sie jetzt vollumfänglich über Jahrzehnte erfasst sind, könnte es sogar passieren, dass man den ewigen Mainz 05-Rekord knackt, ja, und möglicherweise sogar auch den ewigen Bundesliga-Rekord, den hat Arminia Bielefeld aufgestellt und bei Mainz 05 ist er zumindest dokumentiert, dass es 1998 gegen den KFC Uerdingen war. Damals übrigens noch mit dem 37-jährigen Stefan Kunert im Tor, dem 30-jährigen Jürgen Klopp in der Abwehr.
Ja, das sind sehr alte Zeiten. Ja. Stefan Kunert in seinen 30ern. Das ist
ja, das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, tatsächlich. Nee. Ja. Wirkte wahrscheinlich damals auch schon wie ein 60-Jähriger als Typ, ja.
Ja, immer noch unvergessen die Szene mit dem Spielertunnel und wie er den Kopf gegen den Glascontainer haut. Aber man muss ja fairerweise zugeben, es läuft ja gerade bei Mainz 05. Auch dieses Spiel gegen Augsburg hat man gewonnen. Und wenn wir uns das insgesamt angucken und die Zeit jetzt unter Urs Fischer, da ist ein klarer Aufwärtstrend zu sehen, im Schnitt deutlich über 2 Punkte. Das spricht für sich. Man punktet gegen die Top-Teams. Also es gibt jetzt gerade eigentlich auch keinen Grund, die älteren Spieler per se schlecht zu reden, denn sie machen einen sehr guten Job.
Es ist tatsächlich auch kein neues Phänomen in dieser Saison. Also wenn man sich jetzt die ältesten Startelf-Aufstellungen angeguckt hat in dieser Saison, liegt Mainz 05 in der Bundesliga, ich glaube, unter allen Top 5. Ja, also man hat sich sozusagen selbst überholt in der Tabelle und auch unter Bo Henriksen hatte man schon eine verhältnismäßig alte Startaufstellung. Jetzt ist es tatsächlich momentan ganz interessant, dass eigentlich fast alle ambitionierten jungen Spieler, die uns dann spontan einfallen würden, Paul Nebel, Nelson Viper, Kaspar Potulski, William Böwing,
Nikolas Faratschnik,
genau, der jetzt aus einer Verletzung halt wieder kam, aber dass all diese Spieler jetzt momentan halt keine Startelf-Spieler sind. Ja, also da hat sich schon was gewandelt. Davor hatte man ja schon immer mal wieder den einen oder anderen. Das hat sich jetzt verändert. Ja, bei Paul Nebel, der ist so ein bisschen Opfer des Systems geworden, muss man ja dann tatsächlich jetzt sagen, dass man mit Jason Lee, mit Nadim Amiri 2 Achter hat und damit der Platz für ihn momentan auch nach einer bislang ja auch recht durchwachsenen Saison erst einmal weg ist. Nelson Viper hat jetzt einen Herausforderer mit Philipp Tietz, der einfach die Nase gerade klar vorne hat. Position, die ich kritisch sehe, da glaube ich, gehen wir aber gleich auch nochmal vielleicht expliziter darauf ein, dass Kaspar Potulski, bei dem ich schon von den Entwicklungen her sage, den würde ich gerne viel, viel häufiger in der Startelf sehen, weil ich da tatsächlich auch riesiges Potenzial zur Weiterentwicklung sehe.
Aber lass uns doch vorher mal drauf gucken, bevor wir gucken, was machen die Jungen gut oder warum hätten sie vielleicht mehr Einsätze verdient? Was macht die Alten gerade so stark? Weil das ist ja auch einfach mal spannend zu sehen und nötigt uns auch einfach mal den Respekt ab, weil es ist gerade eine sehr, sehr starke Phase von Mainz 05. Ich finde zum Beispiel, der Punkt Erfahrung ist in der Situation, in der sich Mainz 05 jetzt gerade befindet, nicht zu unterschätzen. Diese Form des Abstiegskampf, die haben Stefan Bell und Co. alle schon mal mitgemacht. Auch ein Dominic Kohr, auch ein Danny da Costa. Die haben bei Mainz 05 auch schon mal in der richtig heißen Phase, ich sag mal, den Nadim Amiri gemacht und die Kohlen aus dem Feuer geholt. Das sind A, verdiente Spieler, B, Spieler, die um die Situation wissen und logischerweise auch einfach vielleicht auch mit Druck nochmal anders umgehen können.
Ja, nehmen wir auch einen Philipp Tietz dazu, der jetzt kein Ü30-Spieler ist, aber als Neuzugang letztlich auch brutale Erfahrungen mitbringt, der die Mannschaft halt einfach auf eine Art und Weise anleitet und positiv mitreißt. Als jetzt Familienvater, was ich halt von einem 20-Jährigen so natürlich auch nicht erwarten kann. Ja, das muss man einfach auch sagen. Ne? Solche Leute haben dann schon ganz andere Dinge im Fußball gesehen. Die haben schon Aufstiegskämpfe bestritten, Abstiegskämpfe bestritten. Die haben schon Höhen und Tiefen durchlebt. Ja, die wissen, die Welt geht jetzt von schlechten Spielen nicht unter. Die wissen halt, es kommt auch immer wieder ein Morgen, wo man wieder irgendwo auferstehen kann, so ein bisschen gesprochen.
Ja, die sich auch mal vielleicht von einem schlechten Training nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Die ein anderes Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben können, die ihre eigenen Fähigkeiten auch in einem Konkurrenzkampf nochmal ganz anders einzuschätzen wissen, ja. Vielleicht auch anders wissen, wo liegen meine Stärken, wie kann ich sie auch besser betonen auch nochmal. Es ist irgendwo auch immer, ich sag mal, sportliche Politik mittendrin, wie kann ich mich auch selbst verkaufen und wie kann ich punkten bei einem Trainer? Wie ist da die Ansprache? Es geht ja nicht nur um das, was auf dem Rasen passiert, es ist ja auch das, was in der Kabine passiert und so ein Trainer hat logischerweise auch das soziale Gefüge im Blick und du hast gerade schon gesagt, natürlich können die von ihrer Ausstrahlung her, von ihrer Erfahrung her ganz anders sozial interagieren in so einer Kabine. Also wenn sich jetzt Kaspar Podolski da hinstellt und auf einmal Ansagen macht in der Kabine, ich glaube, das würde bei dem einen oder anderen für Stirnrunzeln sorgen.
Ja, oder nehmen wir einen Stefan Posch zum Beispiel, ja, also der jetzt jahrelang in Italien gespielt hat, der dann tatsächlich auch so.
Der beleidigt ihn noch auf Italienisch nebenbei.
Ja, wobei ich mal irgendwann gelesen habe, dass so sein Italienisch auch ausbaufähig gewesen sein soll. Das hat er wohl selbst mal irgendwann im Interview gesagt. Aber was mir an dem imponiert hatte, war halt einfach, dass du schon diesen Serie A-Fußball sehen konntest, dass der taktisch einfach dermaßen gut ausgebildet ist, dass der in verschiedenen Systemen sofort auf Knopfdruck performen kann. Das ist natürlich auch eine Gabe, die du auf der Basis einfach von mehr als 100 Erstligaspielen dann einfach irgendwann gewinnst.
Ja, oder Stefan Bell mit über 300 Erstligaspielen. Ja. War es vielleicht auch mal ausgeliehen. Stefan Bell war ja bei der Eintracht. Also der hat auch mal eine andere Kabine gesehen. Auch ein Robin Zentner hat mal eine andere Kabine gesehen in Kiel. Du weißt auch, wie so eine Entwicklung mal verläuft. Natürlich hast du dementsprechend auch eine andere Verantwortung und so ein Trainer hat auch eine andere Verantwortung an dich und erwartet vielleicht auch, dass du jüngere Spieler nochmal anders integrierst, aber du bist natürlich ganz anders von deinem Portfolio gewappnet für diese Aufgabenstellung.
Ja, bin da bei dir und wenn wir uns natürlich diese alten historischen Startelf-Altersrekorde ansehen, dann waren das ja auch alles Mannschaften, die oft Kastanien aus dem Feuer geholt haben. 98 war die gleiche Geschichte halt, dass diese sehr routinierte Mannschaft dann am Ende auch den Klassenerhalt geschafft hatte in der zweiten Bundesliga, also just in diesem Spiel, wo dieser Altersrekord aufgestellt wurde, am 33. Spieltag das Ding dann auch wieder klar gemacht hatte, ja, und wahrscheinlich hast du gerade eine Phase, in der du natürlich dann sehr, sehr stark auf diesen Pragmatismus setzt, auf Erfahrung setzt, damit Erfolg hast. Und auch bei den Neuzugängen war ja tatsächlich keine Fantasie jetzt das Gebot der Stunde bei den Transfers, sondern tatsächlich der Blick vor allem darauf, wer bringt Bundesliga-Erfahrung mit, wer hat sich dort vielleicht auch schon als Leistungsträger bewährt. Das war ja das, was Christian Heidel bei uns auch im Interview gesagt hatte. Es ist jetzt nicht die Phase, wo du zurückrunde junge Spieler einbaust, die Integrationszeit benötigen, sondern Spieler, die im besten Fall sofort funktionieren.
Und das große Stichwort, was Urs Fischer auch immer wieder nennt, sind Basics. Und was macht ein Fußballprofi zu einem Fußballprofi? Er macht keine einfachen Fehler. Und das ist auch der große Unterschied zu Entwicklungsspielern oder Nachwuchsspielern. Die haben noch nicht diese Konstanz in Leistung. Müssen sie auch überhaupt nicht haben. Und jetzt gerade, worauf es ankommt, ist die grundlegenden Dinge richtig machen, um wieder ein gutes Gefühl zu haben, sich Selbstvertrauen zu erspielen. Und natürlich kannst du da jetzt in so einer Phase weniger Rücksicht auf jüngere Spieler nehmen. Wobei, und du hast es ja auch schon angesprochen, ist natürlich schon auch die ein oder andere Möglichkeit und Einsatzmöglichkeit für jüngere Spieler gäbe. Und Paul Nebel, ehrlicherweise, hat sich gemausert zu einer ersten Einwechseloption, häufig für Nadim Amiri. Jetzt muss man aber auch noch sagen, so richtig in Tritt gekommen ist er leistungstechnisch noch nicht. Aber wir wissen auch alle, was für ein Potenzial er mitbringt. Er hat auch schon mal eine andere Kabine gesehen beim KSC, hat dementsprechend auch schon gelernt, was es heißt, sich irgendwo einen Platz zu erarbeiten. Und das ist ja auch so eine grundlegende Tugend, die Mainz 05 Jugendspieler mitgegeben bekommen. Wenn wir uns an Johnny Burkhardt zurückerinnern, an Brian Gruder, denen wurde ja nichts einfach hingelegt. Die mussten sich das richtig hart erarbeiten, dass sie dann Konstanz bekommen oder dass sie sich von Verletzungen nicht zurückwerfen lassen. Ich sag mal, dieses penetrante Ziel vor Augen haben und dieses Ziel verfolgen wollen, diese Bereitschaft leiden zu wollen, die kriegst du bei Mainz 05 als Jugendspieler schon mitgegeben. Deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken, ob Paul Nebel zu viel oder so wenig Einsatzchancen bekommt, weil für mich steht einfach fest, der wird zurückkommen.
Ja, bin ich bei dir. Im Hier und Jetzt halte ich diesen Pragmatismus auch durchaus für angebracht. Trotzdem halte ich es halt auch für sinnvoll, darüber nachzudenken, was passiert mit diesen Spielern natürlich auf Strecke? Kommen die wieder zurück? Ja, bekommen die ihre Einsatzzeiten? Bekommen sie die Chance, sich eben nochmal in das System hereinzuspielen? Klar kommen dann immer Faktoren hinzu, die im Fußball auch immer dazukommen. Mal eine Verletzung vielleicht, mal eine Sperre. Ja, das haben wir jetzt ja auch bei Paul Nebel, bei Kaspar Podolski gesehen. Das sind ja alles letztlich so Erscheinungsformen, die diese Spieler dann auch ganz schnell wieder in die Startelf einfach hineinbefördern. Und ich würde da Urs Fischer momentan auch keinen Vorwurf machen und trotzdem wird diese Entwicklung von Talenten, von Eigengewächsen und auch die ein bisschen auch Spielgarantie für diese Spieler, die er denen nicht geben möchte, die sie aber brauchen werden, um sich zu entwickeln, ist einfach auch Teil der langfristigen Existenzsicherung von Mainz 05 in der Bundesliga.
Das sehe ich zu 100% so und ich muss auch sagen, Fischer erinnert natürlich auch wieder so ein bisschen an Svensson und auch an Henriksen, wo wir gerade schon den O-Ton einmal gehört haben und von Henriksen noch in frischer Erinnerung haben, dass bei ihm in dieser Saison die Startelf auch schon relativ alt war. Und ich nehme diese beiden jetzt auch mal als Maßstäbe. Dann hatten die Jugendspieler aus denselben Gründen ist eigentlich schwer, in die erste Mannschaft reinzubekommen. Und ich finde, du musst aber eine gewisse Fehlertoleranz auch haben und ihnen auch einräumen. Aber wenn wir jetzt natürlich auf Spieler, sagen wir, wie Niki Faradschnik gucken, der hat sich schon den ein oder anderen blöden Lapsus, der zu Gegentoren geführt hat, erlaubt in dieser Saison. Auch ein Kaspar Podolski, ob es gegen die Bayern war, okay, das hängen wir jetzt mal nicht allzu hoch, aber dann auch nochmal gegen Leipzig beispielsweise. Auch da sind noch Fehler drin. Andererseits sage ich auch, seine legendäre Grätsche, ich bezeichne sie jetzt mal als solche gegen Leipzig, die zeigt ja, welches Potenzial er hat. Und das hat er ja aber auch schon auf europäischer Ebene gezeigt beim Thema Spieleröffnung. Nur was ich glaube ist, wir reden bei diesen beiden Fällen, die auch beide nah eigentlich an der ersten Elf sind, ich glaube, da sind wir uns einig, das sind beides Verteidiger und gerade in der Verteidigung, die so die Basis von allem ist, auf der du aufbaust, auch bei Mainz 05, gerade da ist der Weg in die Startelf momentan besonders schwierig, weil du gerade da dir keine Fehler erlauben kannst.
Genau, und weil du auch generell sehr wenig wechselst einfach in Spielen, ja, weil du da einfach sagst, Abwehrformation, wenn die funktioniert, sie kassiert kein Gegentor, dann hast du einfach Mechanismen, die greifen ineinander und dann wirst du da tatsächlich keine funktionierenden Rädchen in einem Spiel rausnehmen.
Ja, vielleicht sagst du auch so die Aufgabe der Abwehr, auch noch der Außenverteidiger, der Schienenspieler. Ja, sie sollen auch Offensivimpulse mitbringen, aber mir ist dann als Trainer beispielsweise einfach wichtiger, dass jetzt erstmal die Defensive funktioniert. Ja. Und darauf aufbauen können wir weiter gucken. Und dann kann man sich natürlich als Fan von außen über Silvan Widmer und auch über Danny da Costa aufregen, weil mal wieder nichts nach vorne geht. Aber es ist dann in der Liste der Prioritäten bei Urs Fischer eher sekundär oder ich sag mal lieber nicht so wichtig, dass es jetzt offensiv so sehr über die Schiene nach vorne geht, weil es eben dann doch auch ein defensives Risiko darstellt, wenn sich der Spieler vorne befindet.
Ja, da hast du völlig recht. Und gleichzeitig haben wir auch immer diese Pärchen, von denen ich auch immer ganz gerne spreche. Du hast ja einfach mit Chor und Da Costa auch noch zwei Spieler, die ja noch dicke Buddies sind, die sich aus Frankfurt-Zeiten wahnsinnig gut kennen. Ich glaube, die gemeinschaftlich auf dem Platz zu haben, da machst du in der Teamchemie tatsächlich auch nicht viel falsch. Dann hast du auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten tatsächlich. Stefan Bell, der momentan im Zentrum den Laden gut zusammenhält. Stefan Posch, der für mich schon der leistungsstärkste Verteidiger ist, wirklich mit ganz großer Veranlagung. Ist es auch gar nicht schwer, so leicht jetzt da vorbeizukommen. Bei Kaspar Podolski muss ich mich auch immer wieder dabei ertappen, daran zu denken, der ist 18, könnte tatsächlich noch in der A-Jugend spielen. Er wäre sozusagen halt jetzt älterer U19-Jahrgang. Und manchmal denke ich dann auch, geht uns die Entwicklung dann vielleicht auch oft nicht schnell genug. Ja, also er ist schon ein unglaublich veranlagter Spieler. Ich würde ihn auch gerne ehrlicherweise viel häufiger sehen. Und gleichzeitig denke ich halt auch, von dem Alter, in dem er steckt, hat er schon unglaublich viel erreicht. Ja, also wirklich jetzt schon relativ oft Europapokal gespielt, Bundesliga-Einsätze gehabt, ja, obwohl er mit 17 Jahren in die Saison gegangen ist. Das ist eigentlich auch
ohne die Erwartung überhaupt bei den Profis.
Richtig. Eigentlich war er als U23-Spieler geplant, ja. Und ich glaube, man hatte dann eher so an Konstantin Schopp gedacht, dass der so als Neuzugang da vielleicht so der junge Herausforderer ist. Und dann hat sich ja super super schnell rausgestellt, nee, also Kaspar Podolski, der ist da schon viel weiter. Ich glaube auch von der Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte jetzt neulich ein Interview mit Jan Kirchhoff, der auch nochmal sagte, muss man auch bedenken, der Junge ist als Jugendlicher nach Deutschland gezogen, hat alleine gelebt, der hat seine Online-Schule selbst organisiert, der hat einfach schon in jungen Jahren als Jugendlicher schon so viel selbst auf die Strecke gebracht in seinem Leben, was sich natürlich reifen lässt, wenn du daran jetzt nicht zugrunde gehst, ja, und tief unglücklich bist.
Ich finde, das ist übrigens auch nochmal, um einen kleinen Schlenker, eine kleine Exkursion zu machen, ein super Argument auch, um zu sagen, ja, lass das NLZ und die Lebensräume der Jugendspieler in der Innenstadt. Ja, das ist nochmal was anderes, wenn du sie hoch an den Bruchweg holst. Ja, ich verstehe schon, du kannst dann den Tagesablauf trainingseffizienter, auch von der Entwicklung der Spieler her anders gestalten. Aber ich glaube, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Identifikation mit der Stadt, ist das ein zu großer Malus, wenn du sie nach oben holst an den Bruchweg. Das würde ich nicht missen wollen, dass die Jungs hier unten sind.
Ja, genau. Aber jetzt gerade mal mit Blick auf ihn. Ist es halt immer so diese Frage. Ich glaube, alle sehen das Talent, alle sehen die Fähigkeiten, alle wollen ihn, glaube ich, mehr spielen sehen. Natürlich sehe ich umgekehrt auch, es ist in der Dreierkette gar nicht so einfach, denn wenn du einen Spieler rausnimmst, dann ist es entweder ein sehr leistungsstarker gerade oder ein sehr gestandener Spieler, der auch in der Teamhierarchie einfach sehr weit oben steht. Alles nicht so ganz leicht. Dann kommen Gerüchte halt rein wie heute, wo dann auf einmal fast jeder europäische Verein Interesse an Kaspar Podolski hatte. Auch so eine ganz wahrscheinlich eine Beratergeschichte, weil auf einmal waren da heute Chelsea, PSG, AC Mailand, Inter Mailand, auf einmal wurden total viele Clubs gehandelt. Als ob da jemand auch schon ein bisschen versucht, so Druck aufzubauen mit Blick auf den Sommer, was die Spielzeiten anbelangt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, vom Weg her ist es bei ihm okay. Deswegen sage ich auch. Es ist jetzt erstmal keine Kritik, es ist aber etwas, was man im Hinterkopf behalten muss jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, dass diese Entwicklung dieser Spieler auch wichtig ist für Mainz 05.
Und ich glaube, wenn man sich dann die anderen Jugendspieler anguckt, jüngeren Spieler, und Böwing, obwohl der jetzt 3 oder 4 Millionen gekostet hat, der ist 22, so viel älter ist der jetzt auch noch nicht. Und bei ihm muss man auch bedenken, der hat lange Zeit im Hotel gelebt, jetzt erst mit der Freundin dann endgültig, ich glaube, nach Wiesbaden gezogen, wie viele Spieler auch. Der kommt ja jetzt auch erst so richtig an, das kannst du in so einem Alter auch nicht gering schätzen. Plus, und das ist dann das Spielerprofil, das man einfach mal erwähnen muss, ein sehr spielintelligenter Spieler. Und nochmal, wenn wir gerade sagen, die Defensive ist jetzt gerade mal das Wichtigste, und auch wenn wir natürlich Stürmer verpflichtet haben, es ist immer noch die Defensive, die erstmal das Wichtigere ist. Und ein Spieler wie Böwing, aber auch ein Spieler wie Paul Nebel, die schon sehr viel auch mit Ball agieren können und wollen, können logischerweise noch nicht so der Unterschiedsspieler sein wie ein Nadim Amiri, der ebenfalls ein sehr gestandener Spieler ist. Und da ist halt auch dann die Frage, und das ist das Spannende dann, wo man dann auch nochmal auf den Trainer schauen kann, wie wird die weitere Entwicklung dann eben absehen? Also wenn die Mannschaft sich gefestigt hat, wenn sie souveräner ist, wenn sie, davon gehe ich fest aus, den Abstieg verhindert hat, wie sieht das dann bei Urs Fischer in der kommenden Saison aus? Was wird dann für ein Fußball gespielt? Und welche Spieler hast du bereits? Und wie passen diese Jugend oder jüngeren Spieler in dieses Spielprofil, in diese Spielidee hinein? Und ich glaube, das ist auch etwas, warum dann solche Gerüchte wie um Kaspar Podolski auf einmal auftauchen. Ein spielstarker Innenverteidiger, den man tendenziell auch woanders sehen könnte. Natürlich gibt es irgendwo Interesse, aber der seine Einsatzzeiten braucht. Ein Böwing wird in dieselbe Richtung denken. Also ich möchte spielen, ich möchte auch mit Ball spielen, weil da liegen meine Stärken. Paul Nebel sehe ich noch ein bisschen anders, weil er einfach so lange bei Mainz 05 gereift ist. Aber diese Spieler bringen halt ein anderes Spielerprofil mit, das davon abhängt, wie sich das Spielsystem unter Urs Fischer weiterentwickelt.
Ja, und natürlich immer auch die große Frage Nelson Weiper. Ja, also man hat ja laut Christian Heidel im Winter nicht drüber nachgedacht, ihn zu verleihen. Ist also mit vollem Bewusstsein mit ihm jetzt auch in die Rückrunde gegangen. Und ich finde, da steckt natürlich auch so ein Schuss Verantwortung dann drin, dass er mehr Spielminuten sammelt als jetzt am Wochenende gegen den FC Augsburg. Auch da bin ich über die Rolle jetzt sehr, sehr gespannt. Und ich glaube auch der Anspruch im Verein, er wird sich jetzt, wenn hoffentlich der Klassenerhalt gelingt, ja, also da gebe ich natürlich auch mal zu bedenken, dass diese Form jetzt natürlich auch anhalten muss und dass da alle gerade auf einem sehr, sehr ähnlichen Level punktemäßig unterwegs sind. Das heißt, einen großen Einbruch sollte man sich jetzt auch nicht erlauben, zumal im März ja irgendwann dann auch wieder die Mehrfachbelastung bei Mainz reinkommt, also nochmal ein Erschwernis hinzu. Aber ich glaube trotzdem, dann wird Richtung Sommer in jedem Fall das Bewusstsein sein, dass da jüngere Spieler auch wieder eine wichtigere Rolle spielen müssen, wie zum Beispiel der Finne, den man jetzt verpflichtet hat, wo man sich
Raupi,
ja bewusst,
ja,
genau, dazu entschieden hat, ihn jetzt nochmal ein halbes Jahr in seinem Heimatland sich weiterentwickeln zu lassen, Einsätze sammeln zu lassen, spielen zu lassen, damit er dann im Sommer eben bei Mainz auch angreifen kann.
Ist natürlich aber auch die Frage, ob ab März nochmal mehr Einsatzchancen auch für die jüngeren Spieler dazukommen, weil man eben sagt, okay, wir haben hier die Doppelbelastung, erfahrenere Spieler, das ist dann der Nachteil gegenüber den jüngeren Spielern, der Verschleiß ist einfach höher, der Raubbau am Körper hittet anders.
Ja.
Und wir haben das auch schon gemerkt, wir haben einige Verletzungen im Kader. Da ist natürlich auch nochmal ein Türchen, wo man sagen kann, okay, da ist eine Möglichkeit in nicht allzu ferner Zukunft, dass diese Spieler wieder Spielpraxis bekommen.
Ja, bin bei dir. Und man muss ja auch sagen, der Kader ist ja inzwischen auch wirklich auch in der Quantität, ja, für Europapokal zusammengestellt worden. Jetzt hat man halt einen Januar, einen Februar, auch noch Anfang März, wo man in diesem Europapokal nicht spielt. Das heißt, das sind natürlich jetzt einige Wochen, in denen man keine englischen Wochen hat, keine Mehrfachbelastung. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch solche Spieler wie Nadim Amiri, also dann sind wir auch bei manchen älteren Spielern, die werden dann einfach verschnaufen müssen. Also nicht jeder ist ein Kai Schusano, der gefühlt per Knopfdruck halt wieder 90 Minuten 12 bis 14 Kilometer gefühlt laufen kann,
ja,
in 4 Tagen.
Nee, das ist wohl so. Und ich finde, man muss das Ganze aber trotzdem nochmal aus einer, ich sag mal, nachhaltigen Perspektive beleuchten und dann vielleicht mehr aus der Transferperspektive. Im Winter kosten Spieler schon mehr. Vor allen Dingen, wenn sie dir sofort helfen sollen. Das hat man auch bei Mainz 05 gemerkt. Also ein Philipp Tietz für 4 Millionen ist schon eine Hausnummer, muss man ehrlicherweise zugeben.
Ja.
Auch wenn er überragend ist und der Junge mir alles Geld der Welt eigentlich tendenziell wert ist, aber rein aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, schon eine Hausnummer. Und man muss auch festhalten, naja, für wirklich mehr wird man diese Spieler auch nicht mehr los. Ne? Also du hast keinen, wie sagt es man so schön, Return of Invest. Ja, also das, was ich bei jungen Spielern habe, die entwickeln sich, die kriegen Spielpraxis. Selbst wenn sie nicht funktionieren, sie haben den Sprung in den Profikader geschafft, dann kriegst du vielleicht trotzdem noch so viel raus, plus Weiterverkaufsklauseln, dass wenn sie in der zweiten Bundesliga landen, sich da entwickeln können, dass du da nochmal Geld zurückbekommst. Das hast du bei einem Geraldo Becker, wo ja vermutlich eine Art Kaufpflicht greifen wird, nicht. Das hast du auch bei einem Philipp Tietz ehrlicherweise nicht. Stefan Posch ist ja eher geliehen, also
genau.
Langfristig ist da eher sowieso mal die Frage, Thema Nachhaltigkeit.
Da könnte Silas eher so der heißeste Kandidat sein, der da mit Mitte, Ende 20
einen letzten großen Vertrag nochmal zieht.
Genau, der, ich glaube, damit 150.000 erstmal geholt wurde. Da würde man jetzt noch eine Nachzahlung bei Klassenerhalt haben, die aber auch erschwinglich wäre. Wenn der jetzt natürlich nochmal durchstartet, dann hast du da wahrscheinlich schon nochmal einen Wiederverkaufswert, der ganz spannend ist. Ansonsten bin ich aber voll bei dir. Das ist etwas, das hast du dann bei diesen Neuzugängen wahrscheinlich kaum. Ist für Mainz 05 aber auch total wichtig, denn wenn wir am Ende halt immer die Einnahmequellen sehen, dann sind TV-Einnahmen halt immer die Eins. Und dann kommen ja eigentlich auch schon diese Spielertransfers und da brauchst du eigentlich in jeder Saison deine ein bis zwei wirklich spannenden, größeren Verkäufe. Demzufolge auch Spieler, die sich auf so ein wirtschaftliches Niveau, jetzt muss ich das, die neoliberale Keule dann schwingen, die unromantische, ja,
ja.
Die so ein Niveau dann auch erreichen können.
Total. Man muss dann aber schon sagen, und das merke ich ganz krass, wenn ich mit zum Beispiel Union-Fans gerade viel rede, weil die natürlich fragen, na, sei doch total happy mit Urs Fischer, was hast du dich denn so kritisch geäußert? Wo ich dann jedes Mal nochmal sage, ja, du, ich glaube auch gar nicht und habe auch nie geglaubt, dass der uns nicht vom Abstieg retten kann, dass er in Anführungszeichen dass er nicht funktioniert. Natürlich wird er funktionieren. Da war ich ehrlicherweise auch von überzeugt. Aber die Frage ist ja, wie sieht das langfristig aus? Und er zählt halt auch nicht, und das musste er bei Union Berlin auch nicht, zu jemandem, der Spieler, gerade junge Spieler, weiterentwickelt. Ja, auch er hatte Spieler wie die Schlotterbeck-Brüder beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ein Andrich noch als klassischer junger Spieler gilt, aber trotzdem, auch er kann Leute mal punktuell weiterentwickeln, aber Union hat gar kein NLZ. Und häufig verstehen solche Fans dann nicht, was der Unterschied zu ihrem Club ist. Und man muss das, glaube ich, auch nochmal für unsere Fans an der einen oder anderen Stelle verdeutlichen. Wir sind ein eingetragener Verein. Ja, also das heißt, es geht ja hier nicht nur um den Fußball und diese Einnahmen, sondern geht es ja auch darum, dass hoffentlich was für weitere Sportarten mit abfällt. Und wir wollen auch ein eingetragener Verein bleiben. Ich glaube, da sind wir uns als Mitglieder auch in weiten Teilen alle einig. Und deswegen ist das durchaus schon eine Sache, die an die Identität geht bei Mainz 05, wenn wir nun mal ein Ausbildungsverein sind, ob wir das bleiben wollen. Denn wenn wir sagen, ja gut, wir wollen jetzt nach Europa beispielsweise, dann kriegen Jugendspieler weniger Einsatzzeiten. Es schafft nur noch die Crème de la Crème, gerade eben so nach oben. Man kann ja mal nach Dortmund gucken, wie das da läuft. Und dann musst du aber auch Spieler einkaufen, musst Geld investieren und es bestmöglich durch sportlichen Erfolg wieder reinholen. Und da müssen wir auch realistisch sein. Wir können nicht so konstant sportlichen Erfolg haben, dass wir uns immer wieder solche Spieler, die uns sofort verstärken, leisten können. Und dann ist irgendwann die Frage, wenn du es denn so machst, muss ich mir noch ein eigenes NLZ dann eigentlich leisten? Weil dafür ist das eigentlich nicht mehr wichtig. Wofür bildet dieses NLZ denn dann aus? Ja, eigentlich ja nicht mehr für den eigenen Verein. Das ist natürlich jetzt sehr ans Extrem und vom Ende her gedacht. Aber deswegen geht es halt so an die Identität bei Mainz 05. Plus, dieser Verein ist halt auf Entwicklung ausgerichtet. Und ich glaube, das ist etwas, was Urs Fischer in meiner Wahrnehmung so noch nicht ganz bewusst ist, wie sehr der Faktor Entwicklung hier eine Rolle spielt.
Da würde ich ihn trotzdem insoweit in Schutz nehmen, obwohl ich ja heute auch in der Pressekonferenz genau dieses Jugendthema gefragt habe. Ja, also ich finde, das ist auch ein Thema, das man durchaus mal hinterfragen darf. Vor allem auch so ein bisschen die Sichtweise von ihm dazu mal so ein bisschen rauszufinden, das finde ich ganz spannend. Trotzdem, man muss halt immer überlegen, in welcher Situation hat er den Verein übernommen. Ja, also heute habe ich das Gefühl, bewegt man sich ja wirklich auf der Sonnenseite des Fußballlebens, wenn wir uns die Tabelle angucken. Diese Art von Entwicklung, selbst wenn ich auch nicht so skeptisch war bei Urs Fischer, die habe ich im Dezember auch nicht kommen sehen, sage ich dir ehrlich. Also, dass sie halt so einen Lauf hinlegen jetzt bis in den Februar hinein, der einen ja wirklich von einem hochdramatischen Abstiegsplatz mit ganz, ganz wenig Punkten jetzt schon mal auf einen Nicht-Abstiegsplatz führt, das ist schon eine sehr sprunghafte Entwicklung. Ich verstehe auch, dass man da wirklich erst einmal ganz, ganz nüchtern durchkalkulieren muss, wie holen wir jetzt möglichst viele Punkte, dass wir da einfach rauskommen, ja. Den Punkt hat man, glaube ich, jetzt auch immer noch. Da darf man sich wahrscheinlich auch nicht allzu sehr drauf ausruhen. Aber auf Perspektive ist das Bestandteil dieser Vereinskultur, dass man diese Spieler dann auch einbinden muss, anders als bei Union Berlin, wo eben Nachwuchsleistungszentrum und Einbettung von jungen Spielern kaum eine Rolle gespielt hat in der Bundesliga, auch in den erfolgreichen Jahren nicht, vor allem nicht aus dem eigenen Nachwuchs heraus. Ja, da ist Mainz 05 ähnlich wie Freiburg ja viel, viel weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, den er dann gehen muss. Vielleicht ist es auch ein Entwicklungsprozess, den er persönlich gehen muss in so einem Vereinsumfeld, vielleicht auch gehen wird.
Ja, vielleicht aber auch schon gegangen ist und sagt, es ist einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür.
Richtig.
Also das muss man ihm auch einräumen. Ja. Seine bisherigen Stationen lassen jetzt nun nicht diesen Schritt schon erahnen. Mhm. Und er sagt ja auch selber, naja gut, ich schaue auf Leistung und nicht nach Alter, wo ich sagen muss, naja gut, das ist schon ein bisschen Augenwischerei, ehrlicherweise. Denn wenn ein 30-Jähriger nicht eine bessere Leistung bringt als ein unter 20-Jähriger, was hat er denn dann die letzten 20 oder 10 Jahre gemacht? Natürlich hat er eine höhere Qualität an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich musst du bei jüngeren Spielern eine gewisse Fehlertoleranz auch mitbringen, die wir, das ist total einleuchtend, in der jetzigen Situation so nicht ganz tolerieren können.
Ja.
Fair enough. So, also es ist ja keine Vorverurteilung. Mhm. Ich bin nur gespannt, ob Fischer diesen Konnex im Blick hat. Und fairerweise muss man nämlich sagen, dass Svensson diesen Konnex so nicht im Blick hatte, dass Henriksen diesen Konnex so nicht im Blick hatte. Und wenn man dann noch weitergeht, muss man einfach sagen, dass alle Trainer seit Thomas Tuchel, glaube ich, am Oberthema Entwicklung gescheitert sind. Hulmand und Schwarz, vereinfacht gesprochen, weil man nicht geduldig genug war im Verein, in Anführungszeichen mal, oder den Prozess nicht richtig moderiert bekommen hat. Oder wie bei Svensson und Henriksen, weil eine Weiterentwicklung des Spielstils einfach komplett ausgeblieben ist, sondern immer basischer wurde, was dann einfach ehrlicherweise relativ leicht zu dekodieren ist für einen Gegner. Und da ist einfach spannend zu sehen, was wird Fischer tun? Mhm. Aber es ist halt deswegen so wichtig, darüber zu sprechen, weil die zentrale Frage ja eigentlich ist, was wird die sportliche Leitung tolerieren? Und da sind wir ja dann wieder bei der Frage, was wird der Verein vorgeben, sowohl von der Spielidee her als auch von der Entwicklung her? Geht man beispielsweise mal eine wackelige Übergangssaison mit jüngeren Spielern, nimmt man die in Kauf, was ja bei Freiburg beispielsweise komplett zur Identität auch im NLZ gehört, wo man sagt, wenn ihr absteigt, dann steigt ihr ab, dann ist das eben so. Ja. Die Konsequenz geht man bei Mainz 05 nicht. Und dann, wenn ich auch unsere alten Recken sehr, sehr liebe, muss man sich ehrlicherweise eingestehen, in 2 Jahren werden die wenigsten davon noch bei Mainz 05, geschweige denn vielleicht im Fußball tätig sein. Deswegen ist das momentan eine schon pressierende Frage, weil du einen alten oder älteren Kader hast mit Perspektivspielern, wo du dich fragst, ab wann sollen die denn die Spielpraxis, wenn sie nicht verliehen werden, bekommen, um auch in die Fußstapfen dieser alten Recken treten zu können.
Ja, bin bei dir. Und unabhängig jetzt mal davon, ob das Ziel Klassenerhalt gelingt, ist ja ein Umbruch des Kaders zum Sommer hin absolut nötig.
Denn ja, alternativlos.
Selbst wenn wir jetzt diese 30,9 Jahre, selbst wenn die jetzt einen Rekord geschlagen haben, ist es natürlich so, mit jedem Tag wird jeder Mensch älter, ja, mit jedem Monat wird jeder Mensch älter. Und das zeigt sich ja jetzt auch einfach, dass dieser Kader einfach sehr, sehr alt zusammengestellt ist. Also diese gesamte Abwehrreihe, nahezu alle Ü30, inklusive auch Torhüter, wenn ich jetzt mal Lasse Ries als inzwischen dritten Mann ausnehme. Also du hast da schon wahnsinnig großen Bedarf im Sommer wirklich umzubauen an vielen Stellen, zumal es ja auch realistisch ist, dass dann gerade ein verhältnismäßig junger Spieler wie Kai Schusano mit Mitte 20, dass der in der neuen Saison schon gar nicht mehr Bestandteil dieser Mannschaft sein wird, weil das ist für mich ja der heißeste Anwärter, der rausgekauft werden wird im Sommer.
Und da hast du definitiv, du brauchst jemanden in einer gewissen Qualität. Ob du nochmal so einen Griff machen kannst, das ist unheimlich schwer. Da ist auch mal ein bisschen Glücksspiel dabei, fairerweise, auch wenn da ein hervorragender Job gemacht wurde bei Kai Schusano vom Spielerprofil her. Da hast du jetzt keinen Jugendspieler hinten dran, wo du sagst, jo, der kann da jetzt sofort reinhüpfen und wird dann diese Position spielen können. Diesen Spielertyp hast du jetzt gerade nicht.
Ja.
Und deswegen weißt du, okay, da wird schon wieder Geld in die Hand genommen werden müssen. Also da ist eigentlich schon wieder an dieser Baustelle, an diesem Bauloch ist Geld gebunden.
Genau, möglicherweise, ja, also jetzt ohne zu sehr hier zu spekulieren, wir haben Nadim Amiri, der derzeit, egal ob Elfmeter oder nicht, in jedem Spiel trifft, in jedem Spiel Top-Leistungen zeigt, ja, wenn man sich die ganzen Werte anschaut, auch der wird im Sommer sicherlich ein begehrter Kandidat sein.
Wenn er dann noch zur WM fahren darf, Marktwert nochmal steigen. Ja,
also das ist ganz spannend. Ich finde, es ist auch eine spannende Aufgabe für die Kaderplaner. Viele Verträge laufen ja auch noch aus von älteren Spielern, da bin ich dann jetzt auch gespannt. Verlängert man unisono jetzt mit allen oder sagt man an manchen Positionen auch, na, wir machen da mal Abstriche und versuchen eher eben noch mal ein bisschen jünger nachzulegen?
Wobei da ja eigentlich aus der Erfahrung und der Geschichte von Mainz 05 eine, ich sag mal, strukturelle Schwäche von Mainz 05 liegt, eine liebenswerte Schwäche. Man weiß seine alten Herren schon zu schätzen. Und wenn sie dann auch noch aus dem eigenen Nachwuchs kommen, dann wird man sie auch bis zum Nagel tragen, an denen man die Fußballschuhe hängen kann. Eigentlich auch weit über die Ziellinie hinaus. Das ist charmant und nett, wäre im kommenden Sommer aber durchaus problematisch.
Wäre es, und ich finde die Idee ja grundsätzlich auch noch charmant, den einen oder anderen da mitzunehmen in der neuen Saison, aber vielleicht muss das doch nicht immer mit der Idee verbunden sein, das ist jetzt der 1A-Spieler auf der Position, ja, also dann vielleicht die Kunst zu besitzen, vielleicht den einen oder anderen talentierten Spieler noch reinzuziehen, der dann vielleicht nicht nur Herausforderer ist, sondern den man vielleicht dann sogar eher im Kopf hat als den Jumpspieler. Das kann ja auch eine Art von Kaderpolitik sein, dann können sich Jung und Alt auch da gut ergänzen. Ich glaube auch, dass ein Kaspar Potulski jetzt von den alten Recken da hinten auch wahnsinnig viel lernen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn der jetzt mal ein paar Spiele spielen würde, dann glaube ich, würde er da viele Spieler hinten auch wahnsinnig schnell überholen, weil ich sehe natürlich auch das Potenzial, das er in seiner Entwicklung hat. Und das, glaube ich, würde nochmal rasant voranschreiten.
Wobei man natürlich auch aufpassen muss. So eine Entwicklung ist ja nicht stringent. Jetzt gerade läuft sie stringent, deswegen neigt man als Beobachter, egal ob Fan oder Experte oder Journalist, dazu, mehr Einsätze zu fordern, weil der Hype ist real. Aber da kann auch mal ein Dip in der Leistung sein. Und da sehe ich dann schon ältere Spieler in der Verantwortung, das auffangen zu können. Deswegen finde ich die Herangehensweise mit Podolski verständlich und glaube aber, dass er ab März deutlich mehr Einsätze bekommen wird. Mhm. Und ehrlicherweise auch sehe, dass er sie bekommen muss, weil junge Spieler können sich nur mit Spielpraxis weiterentwickeln. Und das Gleiche gilt für Nelson Viper. Wenn du ihn nicht verleihst, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen, dann muss er aber spielen. Und ein Paul Nebel, ja, war auch schon bei der deutschen Nationalmannschaft. Bei dem wissen wir, dass er Bundesliga-Niveau spielen kann. Der muss aus dieser Phase irgendwie mal rauskommen. Da sehe ich die Situation noch mal ein bisschen anders. Mhm. Aber bei den beiden genannten oder auch einem Niki Faradschnik auf der Außenbahn, wenn jetzt Cassie zurückkommt, wenn Mvene wieder voll einsatzfähig ist, für den wird die Aufgabe nicht leichter.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Und dann ist ja auch schon das zweite Jahr bei Mainz 05 am Stück. Ne? Und da geht es natürlich auch immer um diese persönliche Frage, finde ich hier dann nochmal einen Platz oder finde ich ihn eben nicht? Ja, ich glaube, dann wird es schon beim einen oder anderen auch nochmal Sinn machen, ihn irgendwann zu verleihen. Aber da warten wir jetzt mal die Entwicklung bis zum Sommer ab. Ja. Unterm Strich muss ich sagen, wenn ich das jetzt mal so ausklammere und ich sage auch, das ist ein Weg mit jungen Spielern, den müssen wir verfolgen. Ja, ich finde den Fans jetzt auch unfair, im Hier und Jetzt da irgendwie Vorwürfe schon zu konstruieren, weil dafür die Lage auch viel zu kritisch war. Und ich glaube,
der Markt wird auch nicht hoch,
nein,
das Preisschild nicht groß genug
und
war.
Und dass Fischer Pragmatiker genug ist, dass er weiß, es geht jetzt erstmal um Klassenerhalt. Wenn ich die ganze Entwicklung unter ihm sehe, muss ich sagen, dass er mich bei Weitem übertroffen hat. Ich finde den Fußball tatsächlich sogar auch viel, viel ansehnlicher, als ich es zu Beginn vermutet hatte. Ich fand,
er ist übrigens, auch wenn man das nicht hören möchte, viel taktischer
ja.
als unter Bo Henriksen. Ja. Also von wegen Taktik macht ein Spiel nicht schöner.
Ja.
Da muss man ihm jetzt auch nochmal Credits geben. Wer sagt denn, was schöner Fußball ist oder nicht?
Ja.
Also er dosiert gerade, was ist, ich sag mal, Augsburg war jetzt kein Paradebeispiel dafür, wie schöner Fußball aussieht. Mhm. Und die Tore waren auch ehrlicherweise nicht herausgespielt.
Ja.
Und man, über den ersten Elfmeter kann man sich auch trefflich streiten, beziehungsweise darf man sich eigentlich nicht drüber streiten. Da hat man auch mal das nötige Spielglück jetzt gerade eben. Mhm. Aber man erarbeitet es sich auch und das ist anders als unter Henriksen, man wäre davon nicht abhängig. Das heißt,
ja.
man ist von diesen externen Spielfaktoren unabhängiger geworden, weil man wieder mehr aus der eigenen Leistung heraus ein Spiel beeinflussen mhm. kann. Die Frage, die wir uns ja jetzt gerade einfach nur stellen, perspektivisch für die mhm. Zukunft, ist man irgendwann in der Lage, auch ein Spiel mit spielerischen Mitteln
ja.
zu beeinflussen.
Ja, das wird dann nochmal der nächste Schritt sein, tatsächlich. Aber momentan hat Mainz dann tatsächlich eine Qualität, die Stefan Bell neulich auch mal angesprochen hat. Es ist egal, wie es steht. Die Mannschaft zieht gerade unbeirrt ihr Spiel wieder durch.
Ja.
ja. Und das ist etwas, egal ob sie führt, egal ob sie zurückliegt, das ist eine Sicherheit, eine Stabilität, die haben sie jetzt inzwischen wieder. Haben wir im Januar auch ehrlicherweise noch nicht vollständig gesehen, weil es da auch wieder Einbrüche gab. Aber inzwischen wirkt das Ganze sehr, sehr stabil. Trotzdem wachsam sein, ja, also wenn wir all diese Gladbachs und Wolfsburgs uns anschauen, selbst Werder Bremen, es ist lange her, dass die regelmäßig Spiele gewonnen haben, aber alle diese Teams hatten in dieser Saison auch schon so ihre Höhenflüge, wo man dachte, vielleicht haben die alle nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, jetzt sind die alle irgendwie wieder in so einem Dauertief und sind inzwischen wieder dick drin. Bei Mainz sehe ich momentan tatsächlich zwei Fälle, die mir da Mut machen, dass man da stabiler ist. Zum einen wirklich die Kaderqualität, ja, von der.
Deswegen war ich zum Beispiel anders als du, bin ich nicht so ganz überrascht über diesen Höhenflug,
ja.
weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, der Kader ist eigentlich zu gut
genau.
für das, was wir da spielen. Und er ist sozial, das, was man sieht,
ja.
intakt.
Ja.
Deswegen war mir klar, hätte man anders agiert in der Transferphase im Sommer, und das bringt mich jetzt zu einem Punkt, dann wäre man ganz anders aufgestellt mhm. gewesen und hätte Henriksen sich dem nicht verwehrt, mit der Mannschaft,
ja.
mit dem, was er hatte,
ja.
anders zu spielen, wäre es auch schon anders gelaufen.
Genau.
Was mich aber zu der Transferphase und einem Interview bringt, das du mit Christian Heidel geführt hast,
mhm.
und wir sind ja durchaus auch kritisch, wenn Christian Heidel dann sagt, ja, wer hätte das denn wissen können mit
mhm.
der Transferphase? Ich sag mal ganz ehrlich, also wir haben da schon öfter mal diskutiert. Da hätte man aber noch mal kritisch nachfragen können, Herr Schlecht.
Ja, ich habe es ihm auch gesagt.
aber nicht abgedruckt.
Nein, nein, dass ich es durchaus auch schon mit dem Stürmer und Innenverteidiger im Sommer ein bisschen anders gesehen habe. Jetzt muss ich mich aber da auch ehrlicherweise gar nicht so hofieren. Also wenn das seine allgemeine Meinung ist, dann finde ich es auch legitim, es dann entsprechend natürlich so zu sagen.
Er liest halt keine Azeit.
So abzudrucken. Da bin ich mir nicht so sicher. Nein, aber
das. Und er hört keine Hinterhofsänger.
Also. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es diese Kritik auch schon im Sommer gegeben hat. Ob es die Flächendecken gegeben hat, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich denke, es wird auch genügend Leute gegeben haben, die im Sommer gesagt haben, es ist alles gut. Ich geb übrigens auch einen Punkt zu, ja. Ich habe diese Neuzugänge im Sommer auch für die Kaderqualität eingefordert, auch wegen der Mehrfachbelastung. Ich fand ja diese Viper-Geschichte schon deswegen sehr, sehr riskant, weil man einfach wusste, man geht in drei Wettbewerbe rein. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch auf den DFB-Pokal gesprochen. Wo ich mich vielleicht ein bisschen im Sommer auch habe täuschen lassen, also ich habe die Bewertung auch damals nicht ganz so kritisch gesehen, also dass Mainz 05 jetzt knallhart gegen den Abstieg spielt, habe ich damals auch nicht erwartet, weil ich in der Vorbereitung eben dann doch Spieler gesehen habe, wie Wittmer, Sieb, Leitsch, die zu diesem Zeitpunkt in der Vorbereitung gut waren, ja, die ordentlich waren und wo ich dann wieder gespannt war, kriegen die das jetzt diesmal hin, in der Bundesliga-Saison wieder auf der Matte zu stehen und gute Leistungen zu bringen? Und da muss man zumindest bei Sieb sagen und Co. leider nein.
Ja. Stimmt, total. Und ich hatte auch tatsächlich die Hoffnung, dass Henriksen, er wirkte irgendwie als jemand, der doch flexibler noch ist. Es war zwar jemand, der für Korrekturen länger gebraucht hat, der Schräubchen langsam gedreht hat. Aber ich dachte schon, dass er irgendwann für sich den Weg findet und sagt, okay, ich muss hier einfach anders ran.
Ja.
Das habe ich ihm wirklich zugetraut. Und schade, dass es nicht funktioniert hat. Das finde ich bis heute schade. Nicht, weil ich Urs Fischer nicht toll finde, sondern weil ich den Typ einfach mag und weil er Mainz 05 gut getan hat. Weil er ein Ted Lasso war, der Mainz 05 einfach sehr gut getan hat. Und deswegen, es wäre schon anders möglich gewesen, aber deswegen war mein Vertrauen in den Trainer, der dann kommt, relativ groß und deswegen auch in Urs Fischer relativ groß. Nur, das ist ja eben genau der Punkt. Man kann uns jetzt sagen, ihr unkt ja schon wieder. Mhm. Aber das ist auch das, woran ich Mainz 05 Trainer persönlich immer messe. Mir geht es nicht darum, wie ist die Tabellenplatzierung. Ja, ich fordere, der Verein muss eine gewisse Spielidee vorgeben und der Verein muss auch ein gewisses Anspruchsdenken haben und es darf auch höher sein als das, was realistisch möglich ist. Weil sonst wirst du träge, wenn du dir Ziele nicht setzt, die höher sind. Aber die Entwicklung ist das A und O in diesem Verein. Und immer wenn wir diese Entwicklung vernachlässigt haben, haben wir ein Wunder gebraucht, um in der Liga zu bleiben. Mhm. Und das ist jetzt das dritte Mal. Und ich weiß nicht, ob ein viertes Mal A dem Verein gut tut und B es sich ein viertes Mal wiederholen lässt, weil wir eben diesmal noch eine andere Situation haben, weil wir so viele ältere Spieler haben, die dann gehen. Mhm. Und das macht so viele Baustellen auf einmal, die kannst du nicht mit Geld mehr zuschütten. Mhm. Zumindest kann es Mainz 05 nicht.
Nee. Und es wird halt sehr, sehr spannend zu betrachten sein. Also jetzt, finde ich, haben die Bosse in der Winterpause inklusive Urs Fischer ihre Aufgaben gut erledigt.
Ja, vielleicht sehr sogar gut.
Sehr
auch.
Gut. Ja. Stand jetzt Februar, ne? Vielleicht sagen wir auch im März wieder, das war da von vornherein klar, dass das nichts wird, ja. Dann wird Christian Heidel uns im Interview ganz sicher daran erinnern. Nein, aber was mir jetzt gefallen hat an der Transferpolitik, ist einfach, dass man im Winter klare, fest definierte Rollen hatte, die man in einem taktischen System hatte. Für diese Rollen hat man ganz bewusst Spieler gesucht und im Sommer hat man irgendwie fast ein bisschen willkürlich Spieler geholt, von denen man, glaube ich, als Verein überzeugt war, für die der Trainer aber taktisch so richtig nicht so den Plan hatte, wie baue ich die in meinem System ein.
Und das ist genau der Punkt. Wenn ich einen Trainer habe, der dann keine abschließende taktische Idee mehr hat, aus welchen Gründen auch immer, und ich aber inzwischen ein Verein bin, der selbst nicht mehr die Spielphilosophie vorgibt, sondern vom Trainer abhängig ist, dann renne ich in solche Transferphasen hinein. Ja. Und dann geht es nicht darum, funktionieren die Spieler, die ich geholt habe oder nicht, sondern es geht darum, habe ich überhaupt die richtigen Spieler verpflichtet. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, nö. Und das ist dann nämlich genau der Punkt. Und da sieht dann auch eine sportliche Leitung schlecht aus, ohne vielleicht im ersten Moment einen schlechten Job gemacht zu haben. Mainz 05 muss sich wieder auf seine alte Stärke zurückbesinnen, eine eigene Spielphilosophie stringent vorzugeben und sie auch stringent weiterzuentwickeln und eventuell auch mal miese Phasen hinzunehmen. Aber jetzt gerade ist eine tolle Phase und außerdem ist Rosenmontag und wir haben den blöden Augsburgern zwei Stück reingerömert, was mir hervorragend reingeht. Also momentan bin ich auf einer vierfarbfrohen Wolke 7. LMAA, ihr Ficker, ist mir scheißegal. Ich habe richtig gute Laune. Und trotzdem komme ich nicht ganz aus meinem Brain raus, das sagt, Achtung Buddy, es kommt das böse Erwachen nach einer durchzechten Nacht und es nennt sich Kater. Und wenn dieser Kater mir auf der Brust sitzt am nächsten Morgen oder in der nächsten Saison, dann tut's weh. Ja. Und ich möchte nicht noch eine Hangover-Saison mit Mainz 05. Mhm. Einfach mal wieder langweiliges Mittelfeld ist auch okay.
Ja, ich verstehe es. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch ein bisschen immer eine Normalität tatsächlich. Ja. Um jetzt Christian Heidel zu zitieren beim Verein wie Mainz 05. Ich glaube, man wird da immer mal wieder unten reinrutschen. Ja, das wird einfach passieren. Wenn ich jetzt momentan auch sehe, wie viele Clubs da irgendwie so in dieser Misere hängen, denen es wirtschaftlich gefühlt irgendwie besser geht. Ja, oder die vielleicht auch eine ganz andere Tradition mitbringen.
Oder wo die Fans glauben, wie kann denn Mainz 05 so viel mehr Geld haben wie wir?
Ja.
Wenn ich mal nach Bremen gucke.
Ja, dieser Blick von außen ist wirklich immer ganz, ganz spannend, wo irgendwie in den sozialen Netzwerken alle sagen, ja, hier so Mainz, die müssen ja irgendwann mal runtergehen. Also wo, glaube ich, diese Einschätzung von Mainz 05 so als Fußballstandort, der ja sehr respektabel arbeitet, nach so vielen Jahren, wir reden schon ja von mehr als einem Jahrzehnt, immer noch nicht angekommen ist, ja. Und offenbar die Wertschätzung für manche Traditionsvereine, die irgendwie ihre Arbeit doch geregelter verbocken, irgendwann immer noch eine größere ist. Ja? Also ob es jetzt Werder Bremen dieses Jahr ist oder ja.
Scheißegal. Ja. Aber deswegen finde ich auch, muss Mainz 50 vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf sein NLZ besinnen, weil das ist der Kern der guten Arbeit, ehrlicherweise. Da kommt diese ganze gute Arbeit auch her. Und da muss man schauen, dass das NLZ für den eigenen Verein auch weiterhin ausbildet und Spieler wie Gruder, Nebel und so weiter rausbringt. Denn wenn du dich davon weiter entfernst und nur noch Qualität zukaufen musst, wirst du für deinen eigenen Verein irgendwann nicht mehr ausbilden. Und das wäre für mich tatsächlich, für mich, nicht generell gesprochen, für mich persönlich, der Tod des Fußballstandorts Mainz 05. Ja. Weil ich bin persönlich über das NLZ zu Mainz 05 gekommen und über die tolle Arbeit, die dort getätigt wird und wie die sich dann im Profifußball realisiert.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das Vereinsbossen schon bewusst ist. Weil
ja, da gehe ich aber ganz schwer von
genau,
aus.
Genau, weil ich bin mir sicher, dass man diesen Pragmatismus, wie wirtschaftet Mainz 05 und wie hält sich Mainz 05 in der Bundesliga, den versteht man hier an diesem Standort. Da weiß man halt, TV-Geld hängt natürlich irgendwo an sportlichem Erfolg. Ne? Den versuchst du jetzt eben auch durch Erfahrung einfach zu sichern. Aber das Nächste ist einfach tatsächlich auch die Entwicklung von eigenen Talenten, die hier ranzubringen, die zu verkaufen, weil man hat hier auch in der letzten Saison nicht immer ohne Stolz gesagt, also es sind zwei Vereine, die mit Eigengewächsen die höchsten Spielminuten haben. Das eine ist Freiburg, das andere ist Mainz. Das ist teilweise richtig trist gewesen zu sehen, wie viele Vereine null Spielminuten von selbst ausgebildeten Spielern hatten. Das war wirklich tief traurig. Also ich glaube auch Eintracht Frankfurt in der letzten Saison zum Beispiel lag da beinahe null und viele andere Vereine. Und das ist halt schon so ein charmantes Eigenbild. Das muss man sich bewahren. Und es macht ja auch in der Stimmung wahnsinnig viel aus. Ne? Also ich finde es ja immer ganz schön, wenn man dann diese Spieler irgendwo, wenn die abgefeiert werden in der Mewa Arena.
Einer von uns!
Ja, da merkst du ein ganz anderes Grundrauschen in diesem Stadion. Das macht auch einfach nochmal einen ganz anderen Rückhalt aus.
Das ist auch übrigens in der Fastnacht nicht anders. Ne? Wenn du mal einen der Redner irgendwie kennengelernt hast aus der Innenstadt und dann siehst du den bei Mainz bleibt Mainz, dann freust du dich ja nochmal gleich ganz anders und lachst viel wohlwollender über den schlechten Witz eventuell. Ja, oder wie beim Bene, Hollywoods irgendwie alter Azubi-Kollege, was weiß ich nicht was. Der Bene kann die ganzen Lieder hoch und runter texten, ja, das ist doch klar.
Ja.
Ganz anders als jetzt, was weiß ich, wenn da jetzt irgendwie jemand von der Hautvolée von der anderen Epsch-Seite rüberkommt mit seiner Schnapphandtasche und einen vortrallern würde. Da hätten wir ja gar keine Verbindung zu.
Ja, ne? Deswegen. Also ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ja, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass selbst wenn jetzt momentan vieles gut läuft, man so etwas auch nochmal zu bedenken gibt, weil es einfach zu der Gesamtentwicklung dieses Vereins über die kommenden Jahre hinweg einfach immer ein wichtiger Teil sein wird, ein ganz wichtiger Teil, auch ein Identifikationsteil. Und ich glaube, an diesen dann auch immer zu erinnern, das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, man muss Urs Fischer aber dann auch die Chance geben, eben in so einem Verein eben auch diese Entwicklung mitzuvollziehen, die bei Union Berlin eben so nicht gewünscht, was heißt nicht gewünscht war, zumindest
nicht notwendig war.
Nicht notwendig war.
Ja, danke. So ist es halt. Und dann erinnere ich noch einmal daran, Rosenmontag fällt die Sendung aus. Also es gibt keine Sendung zum Spiel gegen den BVB, weil wir an Rosenmontag nicht schaffen. Das ist gesetzlicher Feiertag in Mainz. Man könne nicht. Also wir dürfen ja quasi gar nicht. Nicht mal ehrenamtlich darfst du. Ne? Also ich habe Dienst an der Mainzer Stange und das war es dann aber auch. Und damit würde ich sagen, Schlechti, vielen lieben Dank für deine abendliche Gegen... Was wollte ich jetzt sagen? Für deine... Schön, dass du da bist.
Danke, danke, danke.
Lassen wir das mit den Substantiven.
Ja. Wir essen jetzt noch was, habe ich vernommen?
Ja, du kamst ja vorhin. Erst war es ganz wenig. Ich glaube, ich mache eine kleine Currywurst, reicht mir. Da kommt er hier lang. Oh, ich bin gerade die Augustine runter, diese Fressmeile. Und ich habe das so nach Klößen. Und es klang schon wieder so nach, komm, wir gehen ins Brauhaus, so ungefähr.
Ja, und da waren schon wieder so viele Leute in Fastnachtskostümen. Ne? Alles war voll. Ne? Alle haben gegessen, haben sich schmecken lassen. Ne? Und ich habe dann irgendwie gedacht, boah. Jetzt die Sendung, das wird schon echt ein Kunststück, aber haben wir geschafft und jetzt, glaube ich, geht's an Currywurst oder sonst was.
Jetzt gibt jetzt ganz, ganz schnell was zu essen. Und dann gucken wir ein bisschen DFB-Pokal, würde ich sagen.
Ja, muss übrigens zum Abschluss, will ich jetzt doch noch sagen, noch ein Dankeschön sagen an einen Fan. Ich hatte ja neulich in der Sendung mit Bene erzählt, ich finde ja dieses Fastnachtstrikot eigentlich ganz nice, ich bin aber ja kein Mitglied, ich werde nie eine Chance haben, so eins zu bekommen. Jetzt hat mir einer, den wir bei der Live-Show kennengelernt hatten, geschrieben, er hätte zwei Trikots bestellt, ich kriege jetzt eins, und wer sich an die Folge mit Bene erinnert, ich werde es auch, ich verspreche es, nicht als Putzlappen nutzen, ich werde es tatsächlich tragen.
Das würde dieser eine Fan dir aber ganz übel nachtragen.
Nein, und ganz sicher, auch wenn es in Größe L wahrscheinlich an mir auch ein bisschen runterhängt wie ein Putzlappen.
Nein, das ist perfekt für Fastnacht, weil du kannst eine Jacke drunter ziehen.
Ja.
Deswegen kaufst du eigentlich in der Regel ja eine Nummer größer bei Fastnachtstrikots.
Ja, ich bin ja noch Azubi.
Du bist noch Azubi, du lernst ja noch. Ne?
Aber Ausbildung dauert ja auch 3 Jahre, deswegen, ich habe ja noch.
In der Fastnacht 11 Jahre. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen.
Ja, das kriegen wir auch noch.
Das war dann Florian Schlecht, Unterschreiber, den Hinterhofsänger-Vertrag für 11 weitere Jahre. So, damit haben wir auch einen alten Recken gebunden. Und ich würde sagen, Arrivederci von dieser Stelle und ein dreifach donnerndes Hello! 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 Hello. Hello.